Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Benedikt Kaninski. Einen schönen guten Tag. Auf den Straßen in einigen Teilen Deutschlands ist es heute voller als sonst, denn es ist Streiktag. 6 Bundesländer sind vom Streik im öffentlichen Nahverkehr betroffen. Auch in Stuttgart, wo Fridays for Future die Gunst der Stunde für den Klimastreik nutzt. Darüber sprechen wir gleich mit unserer Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg. Außerdem, in Frankfurt findet am Sonntag die Oberbürgermeisterwahl statt. Sie steht im Zeichen des Skandals um den abgewählten OB Feldmann. Wir schauen auf die 3 aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten. Und die Bundesregierung will die Einbürgerung erleichtern, um den Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das scheitert aber oft an überforderten Einbürgerungsbehörden. In vielen Städten sind die Busse und Bahnen heute Morgen in ihren Depots geblieben. Für den Weg zur Arbeit mussten viele auf das Fahrrad oder Auto umsteigen. Im öffentlichen Nahverkehr wird gestreikt. Betroffen sind Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig hat auch Fridays for Future heute zum Weltklimastreik aufgerufen. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Baden-Württemberg-Korrespondentin Katharina Thoms in Stuttgart. Frau Thoms, Fridays for Future streiken und Busse und Bahnen und Stadtbahnen fahren nicht. Sind denn überhaupt genug gekommen für eine Demo heute?
Der Schlossplatz hier mitten in Stuttgart, der hat sich ziemlich gefüllt. Und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich bin schon eine halbe Stunde hier und vor einer halben Stunde war noch alles leer und ich dachte schon, na, ob das noch was wird. Aber tatsächlich, man steht locker, aber der Platz ist gefüllt. Eine ganze große Menschenmenge. Die erhofften 9.000, von denen man hier gesprochen hat bei den Fridays for Future in Stuttgart, die sind es definitiv nicht geworden. Also ich würde mal sagen, die 6.000 Streikenden auf Gewerkschaftsseite, die sind heute in der Mehrzahl und überwiegen die Jugendlichen. Aber klar, die Leute sind hier mit dem Fahrrad hergekommen, hergelaufen und die S-Bahnen, das muss man dazu sagen, und die Deutsche Bahn, die Regionalbahn, die fährt ja auch noch in Stuttgart. Der Hauptbahnhof ist nicht weit weg hier von der Mitte Stuttgarts. Insofern sind auch die Jugendlichen hier gut versammelt.
Jetzt fällt heute ja das eine und das andere eben auf einen Tag. Welche inhaltlichen Schnittmengen gibt es denn zwischen Fridays for Future und den Streikenden im öffentlichen Dienst?
Es gibt auf jeden Fall einen Basiskonsens. Da sind sich die Streikenden bei den Gewerkschaften und die Fridays ziemlich einig, dass man den Nahverkehr natürlich erhalten, ausbauen will, sowohl Infrastruktur als eben auch, was das Personal angeht. Da sind sie sich einig. Natürlich, die Fridays for Future haben vielleicht ein bisschen radikalere Vorstellungen von der Mobilitätswende im Klimasinne, als es vielleicht die Gewerkschafter haben. Aber beide sagen, der Ausbau des Nahverkehrs und eine Verdopplung, wie man ja hier auch in Baden-Württemberg möchte, in den nächsten Jahren, das kann man nur schaffen, wenn man genug Personal hat. Und Personal, das wird jetzt schon dringend benötigt. Und wenn man eben die nächsten 7 Jahre bis 2030 sich anguckt, dann sagt der Dachverband der Verkehrsunternehmen, für ganz Deutschland braucht man da 75.000 Einstellungen. Und ja, das kann man eigentlich nur erreichen. Das hat auch der Sprecher der Fridays for Future Stuttgart hier heute nochmal betont. Das kann man nur schaffen, wenn diese Jobs auch attraktiv sind, wenn die gut bezahlt sind, faire Löhne. Und deswegen gehen sie eben auch heute dafür mit auf die Straße.
In Stuttgart ist ja auch der Sitz von Mercedes und Porsche unter anderem. Wie sehen denn die Arbeitgeber und die in der Automobilindustrie Beschäftigten diesen gemeinsamen Streik jetzt heute?
Die Arbeitgeber aus der Autoindustrie haben sich explizit dazu heute noch nicht geäußert, aber die Arbeitgeberseite generell auf Bundesebene, die hat diese, ich sag mal, Allianz ziemlich deutlich kritisiert. Denn man sieht hier, dass eigentlich politische Ziele, generell allgemein politische Ziele und Streiks vor dem Hintergrund von Tarifverhandlungen miteinander vermischt werden. Also es geht ja um die 10,5% mehr Lohn und mindestens 500 Euro mehr für die Beschäftigten in dem öffentlichen Nahverkehr bei den Kommunen. Und ja, da sagt man, das sind allgemeine politische Ziele und deswegen darf man in Deutschland eigentlich nicht aufhören zu arbeiten, also streiken. Das ist allerdings sehr umstritten und das hat die Gewerkschaft auch deutlich zurückgewiesen und hat gesagt, gesagt, das sei eine unangebrachte Kritik. Und die Beschäftigten, naja, da muss man sagen, da muss man gar nicht unbedingt nur auf die Autoindustrie gucken. Ich habe heute durchaus auch kritische Stimmen bei den Beschäftigten der Nahverkehrsbetriebe gehört, die auch nicht unbedingt alle die Ziele der Fridays for Future in der Vehemenz teilen. Und man sich da jetzt an der Basis nicht immer so einig war, dass man wirklich mit denen zusammen jetzt sozusagen einen Streiktag organisiert.
In Hannover hat Oberbürgermeister Onay von den Grünen zuletzt mit Fridays for Future und der letzten Generation gesprochen. In Baden-Württemberg ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht dazu bereit. Warum denn nicht?
Er hat sich erst diese Woche dazu geäußert und mein Eindruck war, er hat eigentlich überhaupt gar keine Lust, mit denen zu sprechen. Er hat ja die letzte Generation schon häufiger kritisiert, auch viel, viel deutlicher als in Fridays for Future. Mit denen hat er ja vor ein paar Jahren so auch offizielle Gespräche gehabt, hatte die eingeladen. Die letzte Generation hat er gesagt, er steht einfach nicht hinter diesen Aktionen. Er kann damit überhaupt nichts anfangen und er sieht eben auch überhaupt keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Die Ziele, ja, die klimapolitischen, die teilt er natürlich, aber er hat wenig Lust erkennen lassen, man muss es so sagen, mit denen ins Gespräch zu gehen. Und deswegen wird es wohl in naher Zukunft eher nicht passieren.
Fridays for Future und die Gewerkschaft Verdi haben sich heute in vielen Städten für Warnstreiks und den Weltklimastreik zusammengetan. Vielen Dank an unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms in Stuttgart. Ein Korruptionsskandal, sexistische Äußerungen und unpassendes Verhalten. Das ist nur ein Ausschnitt der Ära vom ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann. Im Amt blieb er erst einmal trotzdem. Erst ein Bürgerentscheid im November konnte Feldmann von seinem Posten trennen. Am Sonntag findet in Frankfurt die Oberbürgermeisterwahl statt. Insgesamt kandidieren 20 Personen. Mike Josef von der SPD, Uwe Becker von der CDU und Manuela Rottmann von den Grünen werden die größten Chancen eingeräumt. Wenig überraschend geben sich alle drei im Wahlkampf betont seriös. Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau hat sie begleitet.
Ich wollte Ihnen die Mama vorstellen. Das ist die erste Gastarbeitergeneration. Die ist jetzt in Rente.
Eine Frankfurterin mit griechischer Migrationsgeschichte stellt ihre 80 Jahre alte Mutter Mike Josef vor, dem Oberbürgermeisterkandidaten der SPD für Frankfurt am Main.
Das ist der Herr Josef.
Hallo.
Bewerber, Oberbürgermeister.
Freut mich.
Mama hat, wollte sie mal sehen.
Mike Josef wechselt einige Worte Griechisch mit der betagten Dame. Auch seine Frau ist Griechin. Er selbst ist einst als Kind mit seiner Familie aus Syrien nach Frankfurt am Main geflüchtet. Jetzt ist er 40 Jahre alt und Planungsdezernent der Stadt. Die alte Dame fragt, wann denn die OB-Wahl sei.
Vor dem der Wahl? Am Sonntag, Mama.
Am Sonntag, am 5. März.
Jetzt
am Sonntag.
Ich bin noch da.
Ja.
Ich bin noch
da. Dann würde ich mich freuen, wenn Sie mich wählen am Sonntag.
Vielleicht eine der Schlüsselszenen dieses Wahlkampfs. Mike Josef kommt in der Stadt mit vielen Einwandererinnen und Einwanderern gut an. Er selbst betont auf der Leipziger Straße im Stadtteil Bockenheim, wo er mit einigen Jusos Flyer verteilt, wie sehr die sozialen Fragen alle anderen Themen in der Stadt überlagern.
Es geht wirklich um die Bezahlbarkeit dieser Stadt. Es geht um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Es geht darum, dass wir die Energiekosten in den Griff kriegen. Sowohl für Privathaushalte, aber auch für Kultureinrichtungen und Sportvereine. Gerade die Sportvereine, wir haben über 420 Sportvereine in unserer Stadt, die jetzt eine schwierige Zeit hinter sich haben. Corona, die Energiekrise, dass wir die so unterstützen, dass sie weiterhin ihrem Ehrenamt nachgehen können und ihre Arbeit leisten können. Die Schulen müssen schneller saniert werden. Ich bin selbst Vater von 2 kleinen Kindern und weiß, was wir da noch alles machen müssen.
Es freut mich, dass ich Sie kennenlernen durfte und haben Sie einen schönen Tag heute.
Nur wenige hundert Meter weiter auf dem Bockenheimer Wochenmarkt. Hier verteilt die 50 Jahre alte grüne Oberbürgermeisterkandidatin Manuela Rottmann ihr Werbematerial. Sie war bis zur Kandidatur Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium. Dass sie in der jüngsten Umfrage weit hinter ihren Konkurrenten von SPD und CDU zurückliegt, entmutige sie nicht, versichert Rottmann.
Ich glaube, es ist sogar ganz gut, weil die Menschen jetzt sehen, sie haben ja eine klare Entscheidung vor sich. Entweder es ändert sich was im Römer oder die alten Seilschaften, der Stillstand geht weiter.
Also mal vorneweg, ich kenne ihn wirklich sehr, sehr lange, ist ein feiner Kerl. Aber andere sind auch ordentliche Leute.
Während Manuela Rottmann und Mike Josef auf dem Bockenheimer Marktplatz mit jungen Wahlhelferinnen und Helfern unterwegs sind, bekommt ihr wohl wichtigster Konkurrent, der 53 Jahre alte Uwe Becker von der CDU, Verstärkung von einem hessischen Politpromi. Bei einer Podiumsdiskussion der Frankfurter Rundschau zur Wahl ist der frühere Ministerpräsident Volker Bouffier zugeschaltet. Wirbt für den ehemaligen Frankfurter Stadtkämmerer und heutigen EU- und Antisemitismusbeauftragten der hessischen Landesregierung Uwe Becker.
Was prädestiniert in Frankfurt braucht, eine seriöse Führung, einen Mann oder eine Frau. In dem Fall werbe ich für Uwe Becker, der es kann, der erfahren ist, der Frankfurt in- und auswendig kennt aus seiner Zeit als Handballer in der Jugend und in allem, was sonst noch war, der nahe bei den Menschen ist, seriös.
Seriös sein. Dies wollen die wichtigsten Kandidatinnen und Kandidaten für das OB-Amt in Frankfurt am Main alle. Sie wissen, nach den Skandaljahren mit dem egozentrischen Peter Feldmann braucht die Stadt ein Oberhaupt, das sich nicht nur selbst inszeniert. Die Themen, die den Wahlkampf bestimmten, neben dem drängenden Problem des bezahlbaren Wohnraums, der fehlt, ging es um die Frage, wie viele Autos verträgt die Stadt noch oder müssen Radwege noch konsequenter ausgebaut werden. Ein Thema, das ebenfalls viele bewegte, die Drogenprobleme im Bahnhofsviertel mit Armut und Verwahrlosung, vor allem durch Crack-Konsum. Die Stadt tut sich seit Jahren schwer damit. Eine Frau, die sich für die Frankfurter Gruppe des Kinderhilfswerks UNICEF engagiert, spricht Manuela Rottmann auf dem Wochenmarkt in Frankfurt-Bockenheim an. Falls die Grüne es in die Stichwahl der beiden bestplatzierten Kandidaten am 26. März schaffen sollte, hat die UNICEF-Gruppe ein Anliegen.
Von der Arbeitsgruppe in Frankfurt haben wir uns vorgenommen, das ist in Planung, mit den beiden, die es in das Finale schaffen, wir gehen ja von einer Stichwahl aus, würden wir uns gerne unterhalten zum Thema Kinderrechte, Kinderarmut.
Manuela Rottmann sagt zu. Am Sonntag entscheidet sich, ob das Gespräch wirklich geführt wird oder ob UNICEF mit Mike Josef und Uwe Becker sprechen wird.
Am Sonntag ist die Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt. Gehen Sie bitte hin.
Wer wird Frankfurts neues Stadtoberhaupt? Am Sonntag wird gewählt. Höchstwahrscheinlich kommt es am 26. März dann zur Stichwahl. Mein Kollege Ludger Fittkau hat sich die aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten genau angeschaut. Wer sich in Deutschland einbürgern lassen will, der braucht vor allem Geduld. Immer mehr Menschen wollen deutsche Staatsbürger werden. Die Bundesregierung will mit Zuwanderung den Fachkräftemangel lösen. In Zukunft sollen für die Einbürgerung bereits 5 Jahre Aufenthalt und bei besonderen Integrationsleistungen sogar 3 Jahre ausreichen. Soweit die Theorie. Denn bisher scheitert die Einbürgerung aber an komplizierten Verfahren, überlasteten Behörden und Akten, die einfach so liegen bleiben. Claudia Henn hat mit einem Betroffenen aus Krefeld gesprochen.
Zu Besuch beim Krefelder Flüchtlingsrat. Der ehrenamtliche Berater und frühere Vorstand des Flüchtlingsrates, Christoph Bönders, begrüßt den Afghanen Basir Amiri.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Basir ist vor 10 Jahren mit seinen Eltern und Geschwistern vor den Taliban nach Deutschland geflohen. Jetzt unterstützt ihn Christoph Bönders dabei, Deutscher zu werden. Gerade hat Bönders noch mal die Krefelder Behörde kontaktiert und wurde vertröstet.
Ja, Basir, tut mir leid. Ich habe ja versucht, dass du aus dieser Warteschleife rauskommst. Da sind sie nicht drauf eingegangen und haben gesagt, dass er weiter warten muss.
Seit 2019 ist der Afghane an seiner Einbürgerung dran. Der 23-Jährige bringt alle Voraussetzungen mit. Er spricht fließend Deutsch, lebt die in der Regel erforderlichen 8 Jahre in Deutschland, hat ein gesichertes Einkommen, einen unbefristeten Aufenthaltsstatus und ist nie straffällig geworden, um nur die wichtigsten Kriterien zu nennen. Doch Basir Amiri scheitert bereits an dem verbindlichen Erstberatungsgespräch in der Ausländerbehörde.
2020 habe ich nochmal angerufen und mal nachgefragt, wie es soweit ist. Könnte man da jetzt eventuell einen Termin haben? Und dann hieß es, nee, Sie sind gar nicht auf der Warteliste, wir müssen Sie jetzt auf der Warteliste eintragen. Da müssen Sie eventuell 6 bis 8 Monate nochmal warten. In der Zwischenzeit ist mein Pass auch abgelaufen. Gerade zu dem Zeit haben aber die Taliban ja Afghanistan quasi übernommen. da hätten die Behörden dann auch keine Möglichkeit mehr gehabt, irgendwas auszustellen. Das hat dann auch natürlich dafür gesorgt, dass es etwas in die Länge kommt.
In der afghanischen Botschaft in Bonn bekam Amiri schließlich einen Identitätsnachweis. Im November vergangenen Jahres reichte er ihn ein.
Noch weiß ich nicht, ob das ausreicht oder nicht. Die Sache ist ja noch am Laufen.
Der gelernte IT-Systemelektroniker ist bei der Telekom unbefristet angestellt. Bestimmte Zugriffe auf das Netz bekommt er aber aufgrund seiner afghanischen Staatsangehörigkeit nicht.
Weil von der Bundesregierung oder Bundesnetzagentur vorgeschrieben ist, welche Staatsangehörigkeiten diese Zugang bekommen dürfen. Mit dem Zugang kann man quasi Kundendaten rauslesen, die wir für unsere tagtäglichen Arbeit brauchen. Mal angenommen, wir haben eine Störung und der Kunde hat ein gewisses Problem gemeldet. Da ich dieses Tool oder dieses Element dann quasi nicht zur Verfügung habe, ist das schwierig. Genaue Hintergründe sind auch natürlich vielleicht die aktuelle Lage in Afghanistan.
Die Situation sei eine Bremse für seine Karriere, sagt Basir Amiri. Für Christoph Bönders vom Krefelder Flüchtlingsrat ist dieses in der Warteschleife hängen ein großes Problem.
Viele der Geflüchteten erleben sich als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse.
Er findet, Deutschland müsse sich endlich als Einwanderungsland begreifen.
Händeringend brauchen wir Arbeitskräfte. Und wenn Deutschland die Chance vertut, diese dann nicht vernünftig auszubilden und eine Willkommenskultur hier zu errichten, dann werden wir vermutlich nicht nur im Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren Riesenprobleme bekommen.
Guten Morgen, ich hätte gerne den Herrn Schön gesprochen. Danke.
Nachfrage bei Markus Schön, Stadtdirektor und Dezernent für Jugendschule und Integration in Krefeld. Der SPD-Politiker bestreitet, dass Einbürgerungen in seiner Behörde grundsätzlich so lange dauern wie im Fall Amiri. Alles hänge davon ab, wie viele Dokumente und aus welchem Land sie zu beschaffen seien. Allerdings gibt er zu, Antragsteller müssen lange auf die Erstberatung warten.
Schlicht und ergreifend liegt es daran, dass wir dann nach der Covid-19-Pandemie, wo das ja mit Präsenzterminen sehr schwierig war, dass wir immer noch dann Rückstand haben, der abzuarbeiten ist. Dass wir natürlich in der Ausländerbehörde insgesamt zu wenig Personal haben, freie Stellen haben. Das ist aber jetzt kein Krefelder Spezifikum. Das trifft alle Ausländerbehörden bundesweit. Wir haben alle mit Personalmangel, mit Fachkräftemangel in der Verwaltung zu kämpfen.
Die Pläne der Bundesregierung, das Verfahren zu beschleunigen, indem Aufenthaltszeiten von Antragstellern in Deutschland verkürzt werden, sieht Markus Schön kritisch. Die ohnehin überlasteten Behörden würden noch stärker belastet. Denn die umfangreichen Kriterien für die Einbürgerung blieben ja die gleichen.
Ja, wo soll man denn das hernehmen? Selbst wenn ich die Stellen schaffe und finanziere, finde ich keine Kolleginnen und Kollegen, ja, Fachkräftemangel. Das andere wäre, Verfahren merkbar zu vereinfachen. Und da fehlt es, glaube ich, aber auch in Berlin an der Bereitschaft. Wenn Sie jetzt sehen, der Weg, bis ich quasi berechtigt bin, eingebürgert zu werden, der Weg wird verkürzt, aber das Verfahren an und für sich, das wird nicht vereinfacht. Wir brauchen Vereinfachungen, das geht gar nicht anders.
Bei allem Frust. Am Ende hat der Krefelder Integrationsdezernent aber noch eine gute Nachricht für Basir Amiri.
Der hat im November alle Dokumente zusammen gehabt und seit 23.01. liegen dann wirklich alle Unterlagen vollständig vor, seit 13 Jahren. Noch am selben Tag wurde die Einbürgerungsurkunde gefertigt. Und das wird jetzt noch intern geprüft. Und dann wird der ganz, ganz bald die Urkunde bekommen und dann ist er eingebürgert.
Und ganz bald bedeutet, heute ist Basir Amiri Deutscher geworden. Ihm wurde am Mittag die Einbürgerungsurkunde überreicht. Claudia Hennen hat für uns darüber berichtet. In der Warteschleife, der lange Weg zur Einbürgerung, das ist auch unser Thema im Wochenendjournal. Unter anderem geht es dann auch um den Einbürgerungstest und das Ringen um Fachkräfte. Das Wochenendjournal hören Sie morgen ab 9.10 Uhr hier im Deutschlandfunk und natürlich auch in der DLF Audiothek. Und das war Deutschland heute am Freitag. Mein Name ist Benedikt Kaninski. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.